Radar und Echolot, drunter und drüber, literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott. Kapitel 4, die Kunst der Selbstreflexion. Der Wagen setzte sich in Bewegung, fädelte sich ein in den vorfeierabendlichen Verkehrsstrom. Was nicht stimmte, denn so spät war es ja noch gar nicht. Er lehnte sich zurück, irgendwie erschöpft, schaute aus dem Fenster, ließ die Stadt an sich vorbeigleiten wie seine Gedanken. Weder sein wandernder Blick noch seine Gedankengänge hielten irgendwo inne, stolperten oder setzten sich an irgendetwas fest. Alles floss mit einer augenscheinlichen Trägheit durch ihn hindurch, wie der Main durch die Stadt. Es war, als liefe da eine prozessgesteuerte Hintergrundaktivität ab, ein Scan-Prozess unterhalb der Bewusstseinsschwelle, der aber den Arbeitsspeicher fast vollständig ausschöpfte und erst als der Fahrer an einer parallel abzweigenden Straße kurz hinter dem eisernen Steg hielt und den Preis nannte, wusste er, dass er versucht hatte, Klarheit darüber zu gewinnen, was das gerade gewesen war und was er von Bensons Anspielung halten sollte, aber doch und immer wieder vor allem, wie er mit dem Eindruck, den Selina Carlsson auf ihn gemacht hatte, umgehen sollte. Er zahlte und stieg aus. Er stand da, noch ganz in Gedanken, unscharfe, nicht begrifflich fassbare Gebilde, und es war ihm, als müsste er erst wieder Fuß fassen, als müssten sich seine Sinne wieder in die Welt einlinken. Hat er eben tatsächlich mit einem 50er bezahlt und sich nichts rausgeben lassen? Ein leichter Wind wehte kühlend, Auspuffgase, der Diesel des davonbrausenden Taxis. Eine Beimengung feuchter Flussluft. Er spürte, wie die Sonne sich warm auf den schwarzen Stoff seines Anzugs legte und schaute sich um. »Orientier dich«, forderte er sich selbst auf, als wollte sein Bewusstsein wieder die Oberhand gewinnen, und dann war da plötzlich der Gedanke, Orientierungstätigkeit ist die Grundlage unseres Handelns. Wie kam er denn jetzt darauf? Wie sonst? Er trat ein paar Schritte vom Straßenrand zurück, ging hinüber zur Ampel. Was gibt uns Orientierung? Das war doch vielmehr die Frage. Hatte er nicht diesen Gedanken vorhin schon bei Benson gehabt? War er deshalb wieder aufgetaucht? Die Sonne schien tatsächlich kraftvoll warm, wenn sich nicht Cumuluswolken wie Lichtwärmefilter dazwischen schoben. Er holte seine Sonnenbrille hervor, setzte sie auf. Und kam es nicht noch auf etwas anderes an, darauf, welche Orientierung wir als die für uns gültige wählen? Die Ampel sprang auf grün, überquerte den Mainkai und stieg die Treppenanlage zum eisernen Steg hinauf. Baujahr 1869. Beckmann hatte die Brücke auch gemalt. Der Blick links und rechts den Fluss entlang plötzlich wie frei, die Luft wie aufgefrischt. Die Geländer, aber auch die Stahlkonstruktion selbst waren über und über mit Vorhängeschlössern verziert, auf jedem zwei Namen, ein Datum, oft ein Herz. So hatte man dann ein Schloss und die Verkettung der Umstände, segelnd auf weindunklem Meer. Am Ende der Brücke hielt er sich rechts, blieb oberhalb der Uferpromenade im Schatten der Plantanen. Die Skyline auf der anderen Seite des Flusses war schon ziemlich beeindruckend, öffnete sich noch einmal mit einem Postkartenpanorama, als er die Straße zur Untermainbrücke überquerte. Für Deutschland beeindruckend. Museumsufer nannten sie diese Seite. Filmmuseum, daneben das Architekturmuseum, in Sichtweite das Städel. Im Filmmuseum feierte man Fassbinder jetzt, dazu sein Konterfei, immer irgendwie rebellisch und ironisch zugleich. Die Zigarette hing ihm auf der Unterlippe wie ein spöttischer Kommentar. Er ging hinüber, überlegte er, ob oder Fassbinder zwischen 1966 und 1982 mehr als 40 Filme. Jede Farbe ist genau überlegt, jedes Bild vorbereitet, inhaltlich, Fokus, emotionale Ausdeutung in privaten Beziehungen oder die Dysfunktion der Familie. Nee, erst zum Stiel. Vielleicht danach, wenn noch Zeit blieb. Er ging weiter, schaute, genoss die Sonne, das glitzernde Band des Stroms, auf dem sich ein Flussfrachtschiff mainaufwärts kämpfte. Eigentlich hatten die Frankfurter das schön aufgeteilt. Hier das Museumsufer, drüben die Tower des Geldes und des Warenverkehrs. Kunst und Kommerz wie zwei Bereiche durch den Fluss getrennt. Thomas Mann, da war er wieder, hatte das als geistige Haltung für absurd erklärt. Der Fehler deutscher Bürgerlichkeit sei es, Macht und Geist, Kultur und Politik in einen notwendigen Gegensatz zu bringen. Hatten sie ihm dafür den Goethe-Preis verliehen? Thomas Mann, mein Kaufmannssohn. Und die Frage, was heißt es, ein Bürger zu sein? Der hier hatte seine Antwort gefunden. Johann Friedrich Städel, Bürger und Bankier, Kaufmann und Stifter. Begründer des Städelschen Kunstinstitutes, der ersten bürgerlichen Museumsstiftung in Deutschland. Und ganz Bildungsideal und Bildungsanspruch vereinend, hatte er es von Anfang an als Schau und Schule angelegt. Das einzigartige, künstlerisch geniale Schöne und das bodenständig handwerklich Erlernbare. Es hatte natürlich etwas vom immer wieder bemühten Mythos von Arbeit und Lohn, vom zu erwartenden Ertrag, vom Pinselwäscher zum Millionär. Aber sein Beispiel für Mäzenatentum wirkte bis heute nach, wie die Finanzierung des Erweiterungsbaus gezeigt hatte. Er beschloss, sich zuerst ins Museumscafé zu setzen und den Auftrag abzuschließen. Erst die Arbeit und dann, dachte er und grinste. Und dann? Dann würde man sehen. Museumsshop und Bistro hatte man kombiniert, nur wenige Besucher. Er bestellte sich am Tresen ein kleines Mineralwasser, überlegte kurz abwägend, ob er einen Caprese-Salat oder ein Sandwich nehmen sollte. Pausenbrot, Schinken, Käse klang einfach reeller, in etwas herzhaft hineinzubeißen. Ja, dieses. Beckmann in Amerika, reduziert für einen Zehner. Der musste nachher mit. Er zahlte und ging mit seinem Tablett auf die Rückseite des Tresens, setzte sich auf die wandseitige Bankreihe mit Blick auf die Skyline. Drei Asiaten beugten sich über Kunst- oder Stadtführer. Ein Pärchen steckte die Köpfe über einem Smartphone zusammen, aus dem er ihr etwas vorlas. Ihm schräg gegenüber telefonierte eine ältere Frau, angenehm leise. Abwechselnd nahm sie das Gerät vom Ohr, schob sich eine Lesebrille auf die Nase, wischte über das Display, tippte kurz, nickte, schob sich die Brille wieder zurück ins Haar und das Telefon wieder ans Ohr, sah zu ihm herüber, nickte, allerdings nicht zu ihm, sondern doch wohl zum Gesprächspartner und wiederholte den gesamten Ablauf. Altersweitsicht. Ein frommer Wunsch. Bei ihm würde es andersrum sein. Durch die Fenster fiel sein Blick auf die im Sonnenlicht glänzenden Hochhäuser. Beruhigte einen diese Stadt? Max Beckmann war nach seinem Nervenzusammenbruch infolge des Kriegs 1915 nach Frankfurt gekommen. Er biss in sein Pausenbrot, starrte kauend leer vor sich hin. Wo würde er versuchen, seine Nerven zu beruhigen? Und Kunst als Seelenheil? Also gut, erst die Arbeit. Er griff zum Handy, entsperrte es und wählte Telefonfavoriten M.O. Hallo Marc, wie war es? Ciao Marlene, was macht deine Backe? Die ist kurz vom Alien-Status, aber wird schon wieder. Nicht schlecht, du, es gibt da ganz süße Exemplare, wenn man Hollywood trauen darf. Seit wann traust du denen? Sag mir lieber, wie es mit Benson war. Wie wohl? Der hat ganz staatsmännisch seine Website abgelesen. Verantwortung, Gemeinwohl, Nachhaltigkeit, soziales Engagement. Das zu Erwartende? Fragte sie und klang enttäuscht. Komm, ich will eine Einschätzung. Kurz habe ich mich gefragt, ob er enttäuscht ist, mir meine Freundlichkeit und das Einhalten der Spielregeln vorhält bei allem kritischen Nachfragen, so als würde ich nicht zum Eigentlichen kommen, an die Substanz gehen. Das würde voraussetzen, es gibt das Eigentliche und das wäre in unserem Verständnis der Skandal, sagte sie so, als hätte sie bereits Witterung aufgenommen. Der Skandal kann auch im System selbst liegen und in dem Wissen darum, ohne gleich annehmen zu müssen, sie hätten bei UNO etwas verbrochen. Was schwerer wiegt, ist, dass du dich gegen ihn in Stellung bringst und dabei allein von meinem Gefühl ausgehst, gar nicht deine Art. Sie schwieg. Sonst, ich würde sagen, sieht ganz gut aus. Im Auftreten absolut selbstsicher, argumentativ abgesichert, zweifelsfrei, warme Stimme, wenig werbend zwar, aber auch nicht arrogant, besserwissend oder von oben herab. Selbstwertbewusst, so könnte man es vielleicht sagen. Ich glaube, er hatte dir gefallen. Danke für die Anspielung, sagte sie. Sie schwieg und er wusste nicht, ob er sie verärgert hatte. Sie holte hörbar Luft. Nochmal inhaltlich. Wirklich alles so glatt? Fragte sie. Denke schon, du wirst ja gleich hören. Nur an einer Stelle wurde es interessant. Erzähl. Du wirst sie finden. Was anderes. Kannst du in meinem Archiv checken, ob im Fall der Entführung von Leonie Gutmann der Name Benson auftaucht? Was wird das jetzt? Also bitte sei so gut und schau nach, auch ob du etwas über Selina Carlson, beides mit C wie Charlie, beziehungsweise Langness, wie sie wohl damals hieß, findest. Langness mit Doppel-S. Die taucht hier als Empfangsdame auf und war damals bei Altman Security. Altman Security? Wieso die? Moment, die waren im Fall Gutmann bei der Übergabe des Lösegelds beteiligt, oder? Und du meinst jetzt Frankfurt und da Benson auch in Frankfurt? Ich meine noch gar nichts. Nur Frau Carlson bzw. Langness interessiert mich im Moment. Ah, und was interessiert dich an der Dame? Ich fand sie nicht ganz passend gekleidet. Das bedeutet für mich, dass sie dir gefiel. Ach, Marlene. Sie schwieg kurz. Ja gut, ich mach das, sagte sie dann. Wir sehen uns morgen? Nee, du bleibst noch, nicht wahr? Gut kombiniert, Dr. Watson. Wann bist du wieder in Hamburg? Weiß ich noch nicht. Ich bleib zumindest noch eine Nacht. Das Interview jage ich gleich raus, dann könnt ihr es in Text bringen und autorisieren lassen. Das ist gut. Hier ist alles vorbereitet. Mann, mein Lieber, irgendwie beneide ich dich. Freier Mitarbeiter müsste man sein. Marlena, das mit der Langness brauche ich noch heute, bis 17 Uhr. Ja? Bitte. Ich versuch's. Danke dir. Ach, und flieg deine Backe. Vielleicht kriegst du ja noch Kontakt zu den Extraterrestrischen. Das, du reißt mir vollkommen. Du, ich weiß deine Fürsorge wirklich zu schätzen. Sie schwiegen eine kleine Weile, in der sie vielleicht darauf hoffte, er würde auf ihre deutlich mitschwingende Ironie eingehen. Okay, sagte sie dann. Mach's gut. Übrigens, Benson hätte dir liebend gern zu deinem Preis gratuliert. Mark, was soll das? Er hat es wirklich so gesagt. Mark, du wolltest es so. Du hast darauf bestanden, dass dein Anteil an der Recherche nicht erwähnt wird. Ja, und es ist auch immer noch mein Wunsch. Ich musste doch bei der Preisverleihung darauf hinweisen, dass noch eine weitere Person, die nicht genannt werden möchte, an der Arbeit beteiligt gewesen ist. Wie sollte ich das denn machen? Wenn das einmal öffentlich geworden wäre, dann kann ich mir doch meine Reputation sonst wohin schmieren. Marlene, alles gut, alles genauso richtig. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Du hast es großartig gemacht. Er hatte sich auf uns vorbereitet, das wollte ich sagen. Sie schwiegen wieder eine Weile. Man hätte denken können, dass das Signalhorn des mein aufwärts jagenden Polizeiwagens der Grund dafür war. Wieso weiß er das überhaupt? Interessiert ihn das Thema? Fragte sie. Interessanter Gedanke. Marc? Mach's gut, Marlene. Ciao, sagte er und drückte sie weg. Er holte umgehend das Diktiergerät aus der Tasche. Keine 10 Sekunden später ging eine SMS ein. Marlene Odefrei. Blödmann, pass auf dich auf. FM. Er startete die mobile Datenübertragung und jagte Benson durch den Äther. Sein Besuch des Städels galt vor allem ihn, Max Beckmann. Seit er 1993 als Schüler auf Klassenfahrt in München pädagogisch zwangsbeglückt die Ausstellung Selbstbildnisse hatte besuchen müssen, obwohl Hamburg die davorliegende Station der Schau normalerweise viel näher lag, aber die Lehrer mussten wohl ein Kulturprogramm kreieren und Hofbräuhaus alleine ging natürlich nicht durch. Seit damals, als er eingespannt in die üblichen Witzeleien, gruppendynamischen Zwänge und pubertären Verweigerungsrituale plötzlich, wie aus der Zeit gerückt, persönlich betroffen, Hammermann, das ist der Hammer, vor diesen Bildern gestanden hatte, nutzte er seine beruflichen Reisen, um zum großen Max in die Museen der Republik zu pilgern. Damals hatte er eine Ahnung davon bekommen, was es sein und bedeuten konnte, die Auseinandersetzung mit sich selbst. Die Schau war chronologisch angeordnet gewesen und er wusste noch, dass er bis zum Selbstbildnis mit rotem Schal, das Kunsthallen übliche Schlendern und Verweilen genutzt hatte, Janina zu folgen, mit angemessenem Abstand versteht sich, um unauffällig auf ihre Beine starren zu können, wobei unauffällig nun ja, und dass vielleicht sie, die sich beflissen als er der Betrachtung der Bilder gewidmet hatte, ihm etwas aufgeschlossen, etwas eröffnet hatte, die Kunst ein Ich zu sein, die Kunst ein Ich zu werden. Janinas Beine waren ausreichend Anlass zur Auseinandersetzung mit sich selbst gewesen, aber nichts davon war eigentlich unbekannt, weder sein Verlangen, seine Wunschbilder noch seine Scheu, die hilflosen Versuche interessant zu sein, während dieser hier mit seinen Bildern etwas aufzeigte, in einer selbstbezogenen Schonungslosigkeit, die ihn umgehauen hatte. Als wäre bei ihm, als er vor diesem Selbstbildnis aus dem Jahre 1917 stand, dessen roter Schal wie eine sich um den Hals legende Wunde wirkte, etwas eingerastet, ein bisher so nicht gekannter Gang eingelegt worden, war er zurück an den Anfang der Ausstellung, hatte von vorne begonnen, versucht zu begreifen, was gerade mit ihm passiert war. So verwirrt oder besser wohl irritiert, hatte er erneut vor dem Selbstbildnis Florenz von 1907 gestanden und durch den unmittelbar vorangegangenen Vergleich mit dem Selbstbildnis mit rotem Schal hatte er nun auf diesem Bild die unglaubliche Selbstsicherheit und Abgeklärtheit sehen können, die ein 24-Jähriger ausstellte, darstellte und das im doppelten Sinn. Die Abgeklärtheit desjenigen, den es zeigte und desjenigen, der es gemalt hatte. Er hatte dagestanden und versucht zu sehen, vielleicht zum ersten Mal zu sehen und zu verstehen. Und dann war da noch etwas eingetreten, was diesen Augenblick in seinen Einzelheiten festgehalten und vor dem Vergessen bewahrt hatte, denn plötzlich hatte Janina neben ihm gestanden. Wirklich jung sind nur die Augen, hatte sie gesagt. Findest du nicht auch? Findest du nicht auch? Und das hat ihn nun wirklich umgehauen, das wusste er noch. Nicht eigentlich das Schlechteste für einen Maler. Janina hatte ihn angesehen, als sie das gesagt hatte. Das war das erste Mal gewesen, dass sie mit ihm sprach und sie hatte recht. Nun war es auch ihm aufgefallen und noch mehr. Ja, hatte er gesagt, schaut man nur auf den Mund, blitzt da ein Lächeln, ein angedeutetes Lächeln. Aber wenn man von unten guckt, so zusammen mit den Augen, wird etwas anderes daraus. Abgeklärt, hatte sie gesagt, als hätte er schon alles gesehen. Was er aber ja nicht hat. Du warst ja auch schon bis zum Selbstbildnis mit dem roten Schal. Ja, hatte sie gesagt, das Leben hat ihm gezeigt, dass es anders kann, als einen Selbstentwurf durchzuwinken. Darüber dachte er nach seitdem. Sehen und bewerten. Janina, sie konnte beides. Komm, die anderen sind schon fast durch. Ich will dir noch etwas zeigen. Janina hatte ihn mitgenommen zum Selbstbildnis im Smoking von 1927. Hier bin ich umgekehrt, hatte sie gesagt. Auf diesem Bild schien Beckmann zurückgefunden zu haben zu einer Darstellung von Selbstsicherheit, ja, Gelassenheit. Das ganze Bild eine provokante Pose. Ich behaupte mich. Im Raum, raumgreifend in der Zeit. Es hatte sich ihm sofort erschlossen, dass Beckmann dieses nicht nur als ein Sich-Behaupten, sondern auch als programmatische Behauptung verstand. Selbstbefragung, Selbstvergewisserung und Entwürfe seiner selbst, ein sich ausprobierendem Bild. Bilder als Erfahrungsexperimente. Für sich etwas Passendes zu finden in der Darstellung, der Komposition. Das hatte ihn sofort angesprochen, geradezu gepackt. Vielleicht, weil er selbst nach Orientierung suchte, nach Halt. Es sieht so aus, als wäre er wieder da, 20 Jahre später, aber er weiß, dass das nur, ja, er weiß das, hatte Janina gesagt. Das lässt sich nicht vergessen, glaube ich auch. Aber nach dem Selbstbildnis als Krankenpfleger und dem mit dem Schal an der Stelle bin ich umgekehrt, ist das hier wie ein Sieg, hatte er gesagt. Ich weiß nicht. Sie hatte ihn zweifelnd angesehen. Nicht überheblich, wie er sie, die mit Abstand beste Schülerin der Klasse, oft empfand, sondern nachdenklich, abwägend. Das Bedenken, was er gesagt hatte und dann den Satz ausgesprochen, der ihn seitdem leitmotivisch begleitete. Schau genau hin, gib dich nicht mit dem ersten Blick zufrieden. Das hatten auch schon andere gesagt. In Variationen hatten von ihm mehr Engagement gefordert, mehr Interesse, mehr beteiligtes Denken. Das war bisher versickert wie ein Schluck Wasser in einem ausgetrockneten Flussbett. Wozu das Ganze? Sie aber war die Person und dies war der Ort, wo der Appell wie eine Impfung gewirkt hatte, eine Schutzimpfung vielleicht sogar. Und dieses Bild. Der Raum, nicht mehr von einem Fenster, das den Blick in die Weite einer Landschaft zuließ, sondern von einer undurchsichtigen weißen Fläche in seiner Tiefe begrenzt. Eine weiße Fläche, die in Teilen Schwärze durchscheinen lässt. Der Schädel kantiger, die Augen nicht mehr jung, sondern verschattet, ernst. Der Mund jetzt breiter, nicht mehr so schmal. Die Mundwinkel ausgeprägter, die herabziehende Linie betont. Mund und Augen jetzt entschlossen, fast trotzig, was die Augen alleine aber abfederten durch Züge von Melancholie. Die große Nase noch breiter, wie bei dem Boxer, der Schläge hatte einstecken müssen. Die Zigarette jetzt in der anderen, nun linken Hand, die Hand nicht mehr nach oben geöffnet, sondern verkrampft vorgehalten. Die Zigarette jetzt senkrecht nach unten weisend und schon weitgehend verglüht, verascht. Und Details, dunkel schattierter Gebrochenheit am Hemd, in den ihn umgebenden Flächen, die andeuteten, dass da einer immer noch mit sich und dem Raum rang. So der rechte Arm. Lässig zwar die in der Hüfte aufgestützte Hand, aber der Ellbogen spitzte dem schwarzen, undurchsichtig drohenden Raum am Bildrand entgegen. Der da stand, war einer, der wusste, dass es Unabwägbarkeiten gibt, die beständig Schrecken, wusste um die Flüchtigkeit des gewonnenen Gleichgewichts und die Kühnheit seiner Behauptung. Aber er hielt sie aufrecht, hielt sich selbst aufrecht. Wahrscheinlich, nein, ganz sicher, hatte er das damals gar nicht so gesehen, waren das erst durch die Beschäftigung mit diesen beiden Bildern, mit diesem Künstler, über die Jahre gewonnene Sichtweisen. Er hatte sogar einmal einen Artikel zu einer Ausstellung geschrieben und einen Beitrag zu einem Katalog, Sichtweisen. Aber das ihm allzeit präsente Bild, wie er mit Janina vor diesen beiden Bildern stand, war sein Schlüsselbild zu sich selbst. Janina, so waren sie zusammengekommen. Seitdem sollte für ihn Kunst so sein, ein Anlass zu begegnen mit sich selbst. Beckmann hatte es so ausgedrückt. Kunst dient der Erkenntnis, nicht der Unterhaltung, der Verklärung oder dem Spiel. Auf Erkenntnisgewinn aus, sich dem Leben stellend, das hatte Janina gefallen und das galt seitdem auch für seinen Umgang mit Frauen. Er verließ das Café, kaufte sich eine Eintrittskarte. Alte Meisterkunst der Moderne, 1800 bis 1945, Gegenwartskunst. Das Alte oben zur Gegenwartskunst nach unten. Okay. Am Ende der Treppe, die zur Sammlung hinaufführte, prunkte Tischbeins Goethe in der malerischen Inszenierung universeller Gelehrsamkeit, wie ein verpflichtendes Leitmotiv dieses Museums, auf das alles hinauslief. Goethe, der Weltbürger der Stadt. Mit Hut und Reisemantel lässig hingestreckt auf den Trümmern des Altertums thronend, ganz sinnender Weitblick, ganz gemaltes Idealbild bildungsbürgerlicher Weltaneignung. Man hätte jetzt nur noch einen Zeichner finden müssen, der anatomische Grundkenntnisse besessen hätte. Und so wirkte das Ganze irgendwie angestrengt, ambitioniert, aber Goethe riss es eben raus. Links und rechts neben dem Bild hier eine Tür. Er wählte die rechte und gelangte in einen Saal mit Impressionisten, ging einen Raum weiter, nun eine Sammlung Expressionisten, merkte aber, dass er nicht die richtige Entsprechung mitbrachte, sich auf die Bilder einzulassen. Es glückte kein Sehen, eher die vorweggenommene Bewertung, das erkennende Zuordnen von Bild zu Künstler, hier und da ein Vergewissern zwar, aber ohne innere Berührung. Als läge die Erkenntnis bereits vor, wäre sie katalogisiert und abgeheftet. Selbst bei Munk gelang es ihm nicht, zum Kern des ohne Zweifel großartigen Bildes vorzudringen. Vielleicht, weil Eifersucht nicht sein Thema war? Oder weil Selina Carlsson immer wieder zusammen mit der Frage auftauchte, ob er sie sehen wolle? Aber wieder das ewige Drama um Sex und Gefühle? Munks Männer in ihrer grün-gelben Galligkeit, zwei zerquälte Gesichter mühsam beherrschten Wahnsinns. Zwischen ihren Köpfen die Frau, eine sich ihnen anbietende Projektion, gleichgültig, ätherisch wie ein Hirngespinst. Er trat auf eine der durch die Räume patrouillierenden Aufsichtspersonen zu, fragte nach dem Beckmann-Saal. Drüben auf der anderen Seite, andere Seite, ja, gerade da durch, der Raum am Ende. Okay, danke. Zügig durchschritt er die zwei Räume, um dann doch stehen zu bleiben, wo wir schon mal beim Thema sind. Rechts reichte eine Eva Adam den Apfel. Ihr feuerrotes Haar, sie ganz aufgehend in der ausgestellten Pose selbstbewusst lockenden Liebeslächelns. Schau, Geliebte, nimm meine Frucht. So steht sie da, als wäre sie gewichtslos, die fette Schlange, die sie wie eine blaue schimmernde Girlande umspielt, wie sie angeschmiegt ein Bein umfesselt, zwischen ihren Schenkeln emporsteigt und dann kunstvoll drapiert, auf dem Adam entgegengestreckten Arm in der offen hingehaltenen Hand den Apfel im aufgebissenen Maul zu übernehmen. Seine gewinkelte Hand zielt eher ab auf ihre kleinen Apfelbrüste, aber die gibt es hier nicht ohne den Biss in die vertrackte Frucht. Da kann er die Arschbacken noch so sehr zusammenkneifen. Franz von Stuck. Links daneben, an der Stirnwand, ein Großformat, Geschlechterkampf. Eine Bettstatt, wie hastig hingeworfene weiße Laken, darauf eine aufrecht sitzende Frau, nackt ihr weißes Fleisch, das erhitzte Gesicht, erfolgsverzückt gerötet, erliegend ihr Bein umklammernd, das Gesicht im Arm verborgen, wie geschlagen hingestreckt, die andere Hand zur christlichen Leidensgeste gekrümmt. Sie, von ihm weggedreht, seinen Kopf niederdrückend, ihn schon ablegend habend, reckt mit der freien rechten, ganz Triumphgeste, ganz in sich gekehrte Erfüllung, einen Haarschopf ins obere linke Bildeck einer schemenhaft dunklen Gestalt am Bildrand entgegen, die den Vorhang des Hintergrundes beiseite schiebt, wie die endgültige Beseitigung einer Illusion. Der Verrat durch die Geliebte. Max Liebermann, Samson und Delila. Blut ist eben dicker als Wasser. Und Verrat? Hatte Eva Adam verraten? Oder sich? Oder nicht vielmehr Adam sich selbst? Und der vermeintlich arme Samson, der Schlechter? Er trat erneut zurück. Wer hatte ihm einen verbotenen, vergifteten Apfel gereicht oder das Haar abgeschnitten, ihm seiner Möglichkeiten beraubt zu bestehen? War Verrat für ihn ein Thema? Bei keinem Mann. Lara sicherlich. Emotional hatte er sich verraten gefühlt, betrogen, ausgeliefert, ohnmächtig, wütend. Aber rational betrachtet hatte sie ihm nicht verraten. Er war zu blind, geradezu verblendet gewesen, um zu bemerken, dass sie nicht mit gänzlich offenen Karten gespielt hatte. Er, nur er hatte auf etwas vertraut, was wahrscheinlich von Anfang an nicht bestanden hatte. Und er musste ihr wohl zugestehen, dass ihr Anteil an diesem Missverständnis nicht kleiner oder größer war als der seine. Sonst aber keine andere. Janina nicht. Andere nicht und schon gar nicht Marlene. Und Laras Geste war nicht Triumph, auch nicht Selbstbehauptung oder lockendes Liebesversprechen aus einer Bedürftigkeit heraus. Sie war eher die Schlange, denn Eva, sie war ihr ureigenes Prinzip, berechnend kalt in einem göttlichen Körper und unergründlich für ihn. Unergründlich. Sein Blick glitt noch einmal zu Adam, zu dessen vorgeschobene Hüfte, ja, und dann voraus in den nächsten Saal, zu Beckmanns verdrehtem Selbstporträt mit Sektglas. Der Künstler allein im Nachtlokal, sich betäubend mit Zigarre und Alkohol, inmitten fratzenhafter Ausgelassenheit. Er hatte er sich immer wieder selbst verraten, weil er sich nicht eingepasst hatte in etwas, das ihm nicht entsprach, aus Bequemlichkeit, weil es so war, weil er nicht die richtigen Fragen stellte oder genau genug hinsah. Ach, Janina. Er betrat den Beckmann-Saal, weitere Porträts, Stadtszenen, ein großes Stillleben. Er setzte sich auf die im Raum platzierte Sitzgelegenheit, deren Rückenlehne ein Befeuchtungsgerät barg und aus dem angenehm kühle Luft strömte. Max Beckmann. Die Realität der Träume. Neben ihm war nur noch die ältere Frau aus dem Café im Raum. Sie ging von Bild zu Bild immer zuerst zum neben dem Bild hängenden Schild, dann zurücktreten, das Bild eine kurze Zeit betrachten, dann zum nächsten das Schild lesen, zurücktreten, das Bild betrachten und so fort. Sie verteilte ihre Aufmerksamkeit gleichmäßig, ohne Bevorzugung eines Bildes, sodass sie den Raum wie in einer rhythmischen Choreografie durchmaß, mit genau bemessenem Anteil, wie ein Abarbeiten, ein eingespielter Automatismus. Jetzt ohne Lesebrille, bei den kleinen Schildern bemerkenswert. Sie setzte sich in seinen Rücken, nahm offenbar den ausliegenden Bestandskatalog zur Hand, blätterte geräuschvoll die Seiten um. Nun, was würde sein Bild für heute werden? Samsom und Delila? Verrat als Thema, als Anlass zur Begegnung mit sich selbst? Ihm gegenüber hing der Zirkuswagen, dieser Einblick in die Wohnwagenwelt des Zirkusdirektors Max Beckmann, an dessen Kopf war unverkennbar. Ein eng und gedrungen, ausweglos wirkender Raum. Zentral und hintergründig ausgeleuchtet sitzt er da, hinter einer Zeitung verschanzt. Vor ihm, lässig, liegend, den Kopf im gewinkelten Arm aufgestützt und dem Betrachter zugewandt, eine junge Frau im langen Kleid, das rosig leuchtet, wie ihre nackten Arme und dessen Farbe ihr singulär zugeordnet ist. Sie scheint den lesenden Beckmann abzuschirmen wie eine Begrenzung oder auch wie eine Hürde, ein Hindernis für ihn selbst oder die anderen Personen vor ihr. Da sind links ein lichtbringender Zwerg und rechts ein Rumteur, eine Peitsche salutieren samt eingepferchten Raubtieren. Beide in dienstbereit eingefrorener Haltung den Blick auf ihren Chef gerichtet, während sich am linken Bildrand ein Artist auf einer Leiter stehend gegen die nachtschwarze Dachluke stemmt. Ein Versuch der Wagenwelt zu entkommen? Ganz offensichtlich erfolglos, auf dem Bild wohl gar als aussichtslos zu bezeichnen, denn die durch die Frau gezogene Begrenzung ignoriert dieses sinnlose Bemühen, steht der Fuß der Leiter doch hinter ihr. Es gibt kein Entkommen. Man erkommt sich selbst nicht und nicht seiner Welt. Der die Zeitung lesende Beckmann, die Zeitung als Symbol für Neuigkeiten von gestern, für Rückschau, oder Journalismus, wie er selbst ihn sah, Hintergründe, Analysen, Kommentare, Einschätzungen für die Suche nach Erkenntnis. Die vor dem Leser liegende Frau, eine Demarkationslinie für ihn und den Betrachter oder ihn von der Welt abschirmend, wie die Zeitung vom Heute und doch sein erstes Sehnsuchtsziel. Sehnsuchtsziel, für ihn war das eindeutig, So war es für ihn und das machte ihn verletzlich und blind und resignativ. Immer noch und immer wieder. Janina, was hättest du zu diesem Bild gesagt? In der Decke das milchglasweiße große Quadrat des Oberlichts. Ab und an schienen Wolken durchzuziehen, regelten das Licht ab und an und es wirkte, als verdunkle sich das Bild von den Rändern her mit einem Nachleuchten der liegenden Frau und dann zog es von innen wieder auf. Er stand auf, trat dicht an das Bild heran, las dann auch das kleine Informationsschild Zirkuswagen 1940. Da vibrierte sein Handy auf Herzhöhe. Er holte es aus der Jacke, klappte das Etui auf, es zeigte den Eingang einer SMS an. Sie wollten sich mit mir treffen, CC. Er trat zurück, warf einen letzten Blick auf das Bild, auf die lässig liegende Frau, auf die immer noch im Katalog blätternde Dame, steckte sein Telefon zurück und verließ den Saal. Im Museumscafé lärmte ein Wurf älterer Frauen, Volkshochschulkurs, klassische Moderne auf Klassenausflug. Gerade ging es um den Vergleich zwischen Frankfurter Kranz und Sachertorte. Beckmann, und den zweiten Namen hatte er nicht mitbekommen, Beckmann sei der eindeutig raffiniertere, also Sacher. Große Einigkeit brandete schallend auf und verkicherte tröpfelnd. Er holte sich einen einfachen Espresso und ein Glas Wasser, setzte sich etwas abseits von den Damen, zog erneut sein Telefon hervor und legte es zwischen Espresso und Wasserglas. Heiße Tasse links und rechts die Abkühlung oder zum Löschen. Dazwischen würde man sehen. Er schüttelte das beigelegte Zuckertütchen zu zwei Dritteln in die Tasse, zählte innerlich bis fünf, schwenkte diese einmal und trank sie in einem Zug aus. Ja, er wollte sie sehen. Er öffnete das Etui, entsperrte das Telefon und schrieb, ja, sehr gerne. Sie antwortete umgehend, dienstlich oder privat? Kann man das immer trennen? Die nächste Antwort ließ einen kleinen Moment auf sich warten. Er saß da mit dem Telefon in der Hand, als würde er auf einen kleinen aus dem Nest gefallenen Vogel aufpassen. Gut, ich gehe das Risiko ein. Risiko? In dienstlicher oder privater Hinsicht. Statt dieses Gedankens schrieb er, Sie sehen mich als Risiko, und reduzierte dann die drei Fragezeichen auf eines. Sie antwortete prompt, sich mit Männern einzulassen, ist für eine Frau immer mit einem Risiko verbunden. Er grinste und tippte, aus meiner Sicht wäre das ein Risikogeschäft auf Gegenseitigkeit. Also doch ein Geschäft. Sie können auch Angelegenheit oder Anliegen sagen. Gegenseitigkeit klingt gut. Sie dachten, mit Rückversicherung zu beginnen? Gebe ich zu. Sieht so aus. Arbeiten Sie nicht im Präventivbereich? Was brauchen Sie da vorab? Eine Versicherungspolice? Wenn es eine Lebensversicherung wäre? Die sind lukrativ für die Hinterbliebenen. Setzen Sie mich ein. In Kriminalromanen denken bestimmte Personen an die Lebensversicherung präventiv. Wir sind in einem Kriminalroman und geht das nicht meistens schief? Sie scheinen gerne recht zu haben. Mein Wunsch ist nicht, dass es schief geht. Und das trifft auf Gegenseitigkeit. Er lächelte sein Smartphone so einvernehmlich an, dass man denken konnte, es habe ihm soeben persönlich etwas zugeflüstert. »Darf ich Sie einladen?« schrieb er. »Ich nehme die Einladung an.« »Wunderbar. Welches Restaurant empfehlen Sie? Und um die Wahl hier vielleicht abzukürzen, setzt er hinzu, gern einen Italiener oder die Richtung?« »Edel oder einfach?« Spontan wollte er schreiben, passt zu Ihnen eine einfache Pizzeria? Nein, so nicht, obwohl er musste sich eingestehen, dass ihm die Art des Lokals tatsächlich egal war, ihre mit der Wahl vielleicht verbundene Aufmachung aber nicht, edel oder einfach. Sie sollten sich wohlfühlen. Sie nannte umgehend ein Restaurant und die dazugehörige Adresse. Danke, ich reserviere dann einen Tisch. Nicht nötig, bereits geschehen. Er lächelte, dachte, dass sie in diesem Moment wahrscheinlich etwas gemeinsam hatten und trank mit bedächtig kleinen Schlucken das kühle Wasser. Er googelte das Restaurant, die Speisekarte und die Bewertung. Ihre Wahl, eine kleine Trattoria, gehobene Küche, aber offenbar bodenständig im Viertel verankert. Das Essen wurde einhellig gelobt. Ein Hotel zu finden war einfach gewesen. Es war gerade die Zeit zwischen zwei Messen und Angebote in allen Preisklassen vorhanden. Die Hotel-App hatte ihm mehrere Möglichkeiten angeboten und gleich das erste, das auch noch ein Last-Minute-Special bot, hatte er gebucht. Als die Bestätigung per Mail eintrat, verließ er das Städel.